D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Die Rechnung bitte und wir würden gerne alle einzeln zahlen. Ihr kennt diese Situation in der Kneipe und im Restaurant. Schmeißen wir alle zusammen, zahlt jeder einzeln oder wie machen wir's? Robert Paul Rolandsson bei uns auf der Facebook-Seite schlägt vor, in der Kneipe, da zahlt einfach jeder eine Runde. Und im Restaurant zahlt jeder seinen eigenen Anteil. Es gibt eine neue App, die soll dieses Problem irgendwie lösen. Die stellen wir euch gleich um kurz nach halb vor und wir sprechen mit einer Philosophin darüber, was denn nun wirklich die beste Lösung ist. Vorher müssen wir aber ganz kurz über diese Jobanzeige in New York sprechen. Da sucht einer für seine Schildkröte einen Sitter oder eine Sitterin zum Spazierengehen im Central Park. Klar, auch Schildkröten brauchen Auslauf, aber ist der Central Park genau die richtige Umgebung für so eine Schildkröte? Und was soll der Schildi-Aufpasser noch alles beachten beim Gassi-Gehen? Gleich in 7,5 Minuten. Die Redaktionskonferenz ab Donnerstag. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Guten Abend. Hier ist D-Radio Wissen. Am Donnerstag. Ein Traumnebenjob. Für, ja, so durch die Gegenschlenderer und Tierliebhaber. In einer New Yorker Kleinanzeige bei Craigslist, da sucht der Besitzer einer Schildkröte namens Henry einen tier- und menschenliebenden Sitter, der an warmen Tagen mit seiner Schildkröte in den Central Park geht, um sie frei laufen zu lassen. Tierliebhaber, klar, die gesuchte Person müsse aber auch Menschen mögen, steht da, dass klar sei, dass er oder sie von vielen auf das Tier angesprochen werde beim Spazierengehen. Und wir fragen uns, ist das so eine gute Idee? Patrick Boncourt von der Reptilien-Auffangstation München. Gassi gehen mit einer Schildkröte, ist das wirklich das Richtige, wenn wir einer Schildkröte was Gutes tun wollen?
Jein. Ich sag mal so, zu einer artgerechten Haltung einer Landschildkröte gehört schon dazu, dass sie sehr viel Auslauf hat. Also die laufen tatsächlich sehr, sehr viel. Nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Die liegen den ganzen Tag nur träge in der Ecke und schlafen und können vor allem auch nicht weglaufen. Das stimmt nicht. Wir haben hier in der Reptilien-Auffangstation extrem viele Tiere, gerade in den Sommermonaten, die laufen weg. So, das heißt, die brauchen diesen Auslauf. Brauchen auch ein sehr natürliches Gelände, wo man auch sich ein bisschen verstecken kann als Schildkröte, wo man irgendwo unter dem Busch Schatten suchen kann, wo man auch saftiges Grün sich suchen kann zum Fressen. Ansonsten ist es eher schwierig, wenn man das jetzt im Stadtpark machen möchte, aus verschiedenen Gründen. Sie haben natürlich als Schildkrötenhalter immer das Problem, dass sie das Tier von zu Hause erstmal in den Park bringen müssen. So, das ist für das Tier schon mal ein bisschen stressig. Dann haben sie natürlich das Problem, dass die Schildkröte eigentlich als Territorientier in der Natur im Stadtpark gar kein richtiges Territorium hat. Das heißt, es ist immer eine ungewohnte Umgebung und damit auch wieder ein bisschen stressig. Und wenn man dann nicht richtig gut aufpasst und da läuft mal ein Hund schnell vorbei, der sich die Schildkröte greift, der kann die auch sehr böse verletzen oder vielleicht sogar töten. Insofern sollte man da sehr gut aufpassen. Also der Spaziergang mit der Schildkröte im Stadtpark ist nur sehr bedingt eine gute Lösung.
Nun gut, die wollen das ja aber machen. Insofern müssen sie irgendwie zum Park auch bringen, die Schildkröte. Machen die es dann am besten in der Box?
Genau, das wäre im Prinzip, je nachdem wie groß die Schildkröte ist, eine kleinere oder größere Schachtel. In dem Fall handelt es sich um ein besonderes Exemplar, das ist nämlich eine afrikanische Spornschildkröte. Das sind Tiere, die können bis zu 100 Kilogramm schwer werden und auch entsprechend riesig. Die kann man so als einzelner Mensch gar nicht mehr so durch die Gegend tragen und auch eine Box wird es da nicht tun. Also das ist dann schon eine Herausforderung.
In der Jobbeschreibung steht, dass die Schildkrötensitterin oder der Sitter aufpassen soll, dass die Schildkröte nicht abhaut. Wie schnell läuft denn so eine afrikanische Landschildkröte?
Eine afrikanische Spornschildkröte, genau.
Ja.
Die können durchaus relativ schnell laufen. Also wenn man da wirklich mal meint, man dreht sich rum und unterhält sich mit irgendjemandem, den man kennt und den man gerade getroffen hat, da muss man sehr vorsichtig sein. Also wir hatten gerade hier vor nicht allzu langer Zeit in München den Fall, dass tatsächlich einem Halter seine Spornschildkröte aus der Anlage abgehauen ist. Die ist dann mal eben 2 Kilometer spaziert, bis sie dann an die nächsten S-Bahn-Gleise kam und dort ist sie wirklich nur mit ganz viel Glück wieder runtergekommen, ohne dass sie von der S-Bahn überfahren wurde. Also das kann tatsächlich passieren und insofern sollte man die nicht aus den Augen lassen.
Schildkröten werden alt, das wissen wir alle. Die Schildkröte, um die es hier geht, ist 16 Jahre alt. Ist die gerade aus dem Säuglingalter raus? Ist die in der Pubertät oder ist das alt für diese Art von Schildkröten, die als Haustiere gehalten werden?
Ja, in dem Fall kann man wirklich sagen, das ist ein junger Teenager, weil so eine Schildkröte bei guter Pflege kann durchaus 80 bis 100 Jahre alt werden. Das gilt übrigens nicht nur für diese afrikanischen Riesenschildkröten, sondern eigentlich auch für die Tiere, die bei uns in Deutschland eben sehr beliebt sind in der Schildkrötenhaltung, also die griechische Landschildkröte zum Beispiel. Sind sehr, sehr langlebig, sollte man sich auch wirklich gut überlegen, bevor man sich so ein Tier anschafft. Nicht, dass man sagt, nach einem halben Jahr, ich habe keine Lust mehr und dann gibt man es im Tierheim ab. Die können sich nämlich vor lauter Schildkröten schon nicht mehr retten.
Was darf denn so eine Schildkröte alles essen? Weil im Park, da liegt doch bestimmt Müll rum, hier und da mal ein Donut oder ein Stück Hamburger. Wenn die daran rumknuspert, eher schlecht oder okay?
Ja, ich glaube, jeder Hundehalter kennt dieses Problem, dass man da bei einem etwas verfresseneren Tier durchaus die Augen aufhalten muss, dass das Tier nicht mal schnell irgendwas inhaliert, was da rumliegt. Das ist bei Schildkröten eigentlich ganz ähnlich. Wenn da jetzt irgendwas liegt, was irgendwie gerade in so einem Stadtpark, wo viele Hunde rumlaufen und urinieren und ihre Häufchen absetzen und so weiter, da kann es durchaus auch schon mal sein, dass die Schildkröte irgendwas frisst, was nicht so gesund ist für sie. Eigentlich sind es in dem Fall wirklich Vegetarier, die viel, viel Grünzeug fressen. Gerade die Spornschildkröte, die keine Winterruhe hält, da kann man auch den Winter über mal eben so einen ganzen Heuballen verfüttern. Die fressen wie die Scheunendrescher, kann man wirklich auf gut Deutsch sagen. Mhm. Und da achten die auch nicht immer so ganz genau darauf, was die da eigentlich in sich hineinstopfen.
Wir haben bestimmt eine Hörerin oder einen Hörer, die oder der eine Schildkröte zu Hause hat. Noch ein kurzer Tipp für die, wenn die jetzt so langsam aus dem Winterschlaf aufwachen, was können wir der kleinen oder halbwegs großen Schildkröte Gutes tun jetzt zum Start in 2016?
Also am besten ist immer die Sache schön langsam angehen lassen. Jetzt ist es ja noch relativ kühl bei uns draußen. Wenn man irgendwie einen Garten hat und man hat dort ein Frühbeet, also so ein kleines Gewächshäuschen, wie man das eigentlich für die Tomaten oder sowas verwendet, das relativ gut reguliert und isoliert ist, dass es da noch nicht so ganz kalt drin ist, da können die dann so ganz gemächlich aufwachen, ja, können sich so langsam wieder an die wärmeren Temperaturen gewöhnen. Auch so ein bisschen frisches Grün, wirklich zartes Grün, so die ersten Gänseblümchen, dass der Magen sich jetzt auch so langsam wieder daran gewöhnt, dass er verdauen muss. Das ist so der richtige Einstieg, bevor es dann wirklich in den knallig heißen Sommer geht.
Patrick Boncourt von der Reptilien-Auffangstation München sagt, spazieren gehen mit einer Schildkröte ist im Central Park New York keine so gute Idee. Falls ihr euch trotzdem für den Gassi-Geh-Job interessiert, den Link findet ihr bei uns im Netz deradiowissen.de.
Deradio Wissen. Redaktionskonferenz.
Schockmoment bei der Online-Überweisung, wenn man mal einen Tippfehler gemacht hat. Statt 100 Euro noch eine Null mehr, 1000 Euro. Oder ein Zahlendreher bei der IBAN und das Geld landet auf einem anderen Konto, auf einem falschen Konto und ihr kriegt es nicht mehr zurück. Und richtig doof ist es, wenn ihr alles eingestiehlt habt für einen Milliarden-Bankraub. Ja, kann ja passieren, dass ihr sowas macht und dann wegen eines Tippfehlers auffliegt. So passiert gerade in Bangladesch. Verena von Keitz aus unserem D-Radio-Wissen-Team, was ist da passiert? Tatsächlich Milliardenraub?
Ja, es ist eben schiefgegangen. Unbekannte Hacker haben die Sicherheitssysteme geknackt von der Zentralbank in Bangladesch. Mhm. Damit hatten sie Zugang zu den Daten für Zahlungsüberweisungen. Das Ganze war an einem Wochenende im Februar angegangen worden. Alle Büros der Bank waren da geschlossen. Und die Cyberkriminellen dachten dann halt wahrscheinlich, oh, jetzt können wir schön in Ruhe riesige Summen auf private Konten schaufeln in Sri Lanka und auf den Philippinen. Das Ganze lief dann über einen Ableger der US-Notenbank. Also das ganze Bankgeschäft ist ja sehr miteinander verwoben international. Und diese Notenbank wickelt für die Bangladesch-Bank internationale Zahlungen ab. Und das hat auch am Anfang erstmal geklappt.
Und dann hat es jemand gemerkt.
Ja, also 4 Überweisungen in Höhe von 81 Millionen Dollar waren schon durch. Aber bei der 5. Überweisung, da fiel dann auf, die war so in Höhe von 20 Millionen Dollar, dass die gehen sollte an eine Non-Profit-Organisation namens Shalika Foundation in Sri Lanka. Und da stand eben nicht Foundation mit OU, sondern Foundation mit A. Super. Und das hat dann tatsächlich die Deutsche Bank, über die das Geld transferiert wurde, auf einem Teil des Weges zum Nachfragen in Bangladesch veranlasst. Und so ist das Ganze aufgeflogen. Also die und alle anderen Überweisungen wurden dann gestoppt.
Aber man weiß nicht, wer dahinter steckt.
Nee, die sind weiterhin unbekannt, die Cyberkriminellen. Es gibt anscheinend auch keine Shalika Foundation in Sri Lanka. Das hat Reuters, zumindest die Nachrichtenagentur, bisher nachrecherchiert. Dafür streitet sich jetzt die Zentralbank in Bangladesch mit der US-Bank, die die ersten 4 Überweisungen abgewickelt hat, dass sie das nicht früher gestoppt haben. Dabei haben die eigentlich, wenn man genau hinguckt, quasi zur gleichen Zeit, als dieser Tippfehler auffiel bei der Deutschen Bank, auch schon gemerkt, dass hier plötzlich ganz unüblich hohe Summen transferiert werden, die normalerweise nur zwischen Banken hin und her fließen und eben nicht auf Privatkonten. Das heißt, die fingen auch schon gerade an zu intervenieren, aber naja, irgendeinen Sündenbock braucht es halt.
Eine Bande von Cyberkriminellen hat gerade statt einer Milliarde Dollar nur Viermal 80 Millionen?
Nee, 80 Millionen insgesamt.
Ach so,
81 erbeutet. Millionen Dollar.
Weil sich jemand vertippt hat bei der Überweisung. Für sie Pech, für die Bank ganz gut, aber hey, 80 Millionen haben die da rausgeschlagen. Ach, ja, passt auf bei Online-Überweisungen, vor allen Dingen bei solchen Summen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir alle kennen die Situation. Ja? Zusammen mit Freunden im Restaurant. Alle essen und trinken. Der eine haut sich das teure Steak rein und trinkt dazu irgendwie 4 Gin Tonic oder so. Die nächste isst dann nur ein kleines Süppchen und trinkt ein Glas Wasser dazu. Hier ist D-Radio Wissen am Donnerstagabend. Und wir fragen uns, was passiert am Ende mit der Rechnung? Teilen oder einzeln zahlen? Oder gibt es irgendwelche anderen Lösungsvorschläge? Um das Problem zu lösen, hat die Amerikanerin Luna Malbrew eine App entwickelt, die eine, wie Luna findet, gerechte Aufteilung vorschlägt. Unser Reporter Martin Krinner hat sich mal angeschaut, wie ihr bezahlt und ob diese App euch was bringen würde.
Die Pizza 12 Euro. Spaghetti Frutti di Mare 10,50 Euro. Eine kleine Cola 2,50 Euro. Und dann aber der Wein, der haut rein. 6,20 Euro will der Wirt dafür haben. Der Unterschied ist jetzt nicht riesig, aber wir Deutschen bestehen trotzdem darauf.
Meistens zahlt jeder für sich selbst.
Jeder bezahlt schon so seinen Anteil.
Wenn wir mit anderen Leuten ausgehen und zusammen ein paar Cocktails schlürfen oder mal ins Restaurant gehen, dann zahlt am Schluss jeder das, was er selber bestellt hat.
Ja, es sei denn, irgendwer hat Geburtstag und dann ist es meistens so, dass man irgendwie sagt, die ersten zwei Runden gehen auf mich oder so, aber eigentlich eher getrennt. Also gerade wenn man essen geht. Zahlt man eher getrennt.
Hin und wieder kann es schon mal vorkommen, dass der eine den anderen einlädt.
Weiß ich nicht, wenn ich gut drauf bin, wenn ich viel Geld gerade habe, Anfang des Monats.
Aber sogar dann schauen wir darauf, dass der Ausgleich irgendwo wieder herkommt.
Ich sag mal, wenn es gute Freunde sind, dann ist es meistens so, dass einer zahlt und dann später gibt man das Geld irgendwie zurück.
Und darauf besteht dann nicht nur der, der die Rechnung beglichen hat, sondern auch der Eingeladene. Der wäre ja sonst dem anderen was schuldig.
Also man sagt natürlich immer so, das schenke ich dir und das ist cool zwischen uns, aber
wenn mir jemand das ausgibt, dann esse ich automatisch weniger. Und ich esse doch so gerne.
Es gibt da allerdings eine Alternative, die aber scheinbar in Deutschland eher untypisch ist. Man nimmt die Rechnung und teilt die Summe dann zu gleichen Anteilen unter den Leuten auf. Wenn also, sagen wir, beim Essen eine Rechnung von 80 Euro zusammengekommen ist und 4 Leute daran beteiligt waren, dann zahlt jeder 20 Euro, egal was er hatte. Das Problem ist aber, so richtig gerecht ist das natürlich auch wieder nicht. Vor allem für diejenigen, die ohnehin weniger haben und deswegen vielleicht auch ein bisschen bescheidener bestellt haben.
Nee, finde ich irgendwie nicht so gut. Jeder bestellt ja unterschiedliche Sachen und jeder bestellt was anderes.
Als Lösung hat die Amerikanerin Luna Malbrow eine App entwickelt, die jetzt dabei helfen soll, dass jeder genau das bezahlt, was er wirklich kann. EquiPay heißt das Ding. Eigentlich war es als Joke gedacht, aber dann hat sie beim amerikanischen Comedy Hack Day den ersten Preis gemacht und jetzt geht die App tatsächlich online.
So I'm sure you're wondering, how does this work? Well, let's take a look.
Also, wie funktioniert die Sache? Wenn die Rechnung kommt, dann gibt man ein, wer alles mit am Tisch saß. Und die App teilt dann die Rechnung auf nach Männern und Frauen und danach, ob die Leute weiß, schwarz, Hispanic oder Asian sind. Je nach Geschlecht und Rasse sind die Durchschnittsverdienste nämlich unterschiedlich in den USA. Und eine schwarze Frau wie Luna Malbrow muss demnach weniger bezahlen als ein weißer Mann wie Graham.
Okay, now we can see that I'm paying only $51. Hey! Uh-oh, looks like Graham has to pay $75. We can see that he's visibly upset. I think he's gonna protest.
So, Luna kommt jetzt also mit $51 aus dem Laden, während Graham immerhin $75 latzen muss. Der fragt sich, warum sollte Graham diese App überhaupt benutzen?
So you might be wondering, why would a guy like Graham use an app like EquiPay? Well, we at EquiPay know that people love social recognition for being socially conscious. So we created a share feature.
Graham kann jetzt, sobald er bezahlt hat, das Share-Feature benutzen und allen seinen Freunden mitteilen, wie sozial engagiert er ist. Das ist toll. So, die App ist jetzt natürlich ein Joke. Aber ehrlich benutzen würde sie von den Leuten, die ich heute gefragt habe, keiner.
Auf keinen Fall. Das Scherz sicher ganz cool, aber widerspricht so ziemlich genau jedem Gedanken von Gleichberechtigung und Gleichheit.
Also ich finde es total Quatsch, aber ich komme sowieso immer nicht klar mit Apps installieren.
Du musst installieren drücken.
Naja, aber mein Freund ist ja zum Glück Informatiker. Aber ich glaube, wir würden uns sowas trotzdem nicht zulegen, oder?
Wie machen wir es richtig? Hä? Bitte, wir sprechen gleich mit der Philosophin Rita Molzberger darüber und dann sage ich euch auch, wie ich es mache. Hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir fragen uns, beim Essen oder Trinken gehen Rechnung aufteilen oder dann doch eher einzeln zahlen, so wie wir es gewohnt sind in Deutschland. Oder vielleicht zahlt jeder so viel, wie er kann. Jetzt gibt es diese App, die uns helfen soll, aber die ist nicht so richtig ernst gemeint und ist es auch richtig fair? Ja, wie kommt man auch aus so einer unangenehmen Situation wieder raus, wenn ihr gerade dabei seid, zu viel zu zahlen im Restaurant, obwohl ihr es gar nicht wollt, ja, weil ihr irgendwie für alle anderen mitbezahlt oder auch umgekehrt. Wir haben euch die Frage gestellt auf unserer Facebook-Seite, wie teilen wir denn im Restaurant am besten die Rechnung auf? Und Annika Igoguide hat zum Beispiel geschrieben, jeder bezahlt so viel er kann. Wenn noch was fehlt, dann wird nochmal eine Runde reingeschmissen, bis der Betrag dann stimmt. Rita Molzberger ist Philosophin an der Uni Köln. Das klingt logisch und fair, oder?
Ja, natürlich. Das klingt nach einer Lösung, die fair im Sinne von angemessen den eigenen Lebensbedingungen ist. Und tatsächlich kann das ja auch sein, dass das gut funktioniert in manchen Freundeskreisen. Ich glaube, es hängt ein bisschen dran, wie die Charakterlagen der Einzelnen sind und auch wie die Beziehungen derer sind, die da gemeinsam unterwegs sind. Das ist sicher was anderes, ob man mit Arbeitskollegen essen geht oder im Freundeskreis, wo man auch weiß, wie die Finanzlagen so beschaffen sind.
Trotzdem gibt es ja ganz oft, wenn man mit Freunden unterwegs ist, diesen, ja, ich sag mal, einen Moment, den Moment der Stille, wenn es dann um die Rechnung geht, wenn es ums Zahlen geht. Wie sollten wir denn am besten damit umgehen? Wie kommen wir aus dieser Zwickmühle, aus diesem Moment wieder raus?
Also ich würde dafür plädieren, erstmal den Moment wertzuschätzen. Es ist ein guter Moment, weil uns da auffällt, dass Freundschaft und Ökonomie zwei verschiedene Dinge sind. Und das ist was Gutes, würde ich sagen. Dass uns das kurz unangenehm ist, dass wir jetzt Finanzfragen diskutieren müssen, obwohl wir uns wünschen würden, das geht alles so en passant einfach mit. Das würde ich wertschätzen. Davon abgesehen ist es vielleicht schön, den Moment zu entlasten, indem man vorher oder nachher mal drüber spricht, wie die Lage so ist. Man fragt sich ja auch im Freundeskreis regelmäßig, wie geht's dir? Und man kann auch fragen, wie geht's dir finanziell? Und dann versuchen, da zu fairen Lösungen zu kommen. Unangenehm ist es immer dann, wenn das unausgesprochen ist und man das Gefühl hat, der andere verhält sich nicht adäquat. Ja, also das ist irgendwie der Situation nicht angemessen oder dem Verdienst nicht angemessen oder auch der sozialen Beziehung zu den anderen nicht angemessen, was der jetzt sozusagen in den Topf wirft. Dann wird es unangenehm, aber das muss man vielleicht nicht in die Situation erst kommen lassen.
Ich habe einen Freund, vielleicht auch wegen seinem kulturellen Hintergrund, kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, beziehungsweise also die Eltern kommen daher, der möchte immer zahlen, immer. Und ich muss wirklich darum kämpfen, dass ich mal zahlen kann. Oder sagen, hier, ich gebe dir jetzt Benzingeld 50 Euro, weil du hast diese ganze Fahrt nach Italien bezahlt oder so. Das ist ja auch mir unangenehm.
Kenne ich auch die Situation, klar. Also das muss man offen ansprechen, ist ja auch offensichtlich passiert. Weil es eben nicht nur um die Finanzlage geht, sondern auch um Charaktereigenschaften, um kulturelle Zuschreibungen und so weiter. Und man könnte hier zum Beispiel geltend machen, hier mein eigener Stolz verlangt auch, dass ich mich einbringe, auch finanziell, nicht nur, aber auch. Und dann müsste man das eigentlich regeln können.
Gehen wir mal nach Italien oder nach Frankreich, Spanien. Ein User bei uns bei Facebook, Gino Ginelli, schreibt, in Italien und Frankreich gibt es pro Tisch immer nur eine Rechnung und dort wird meist spontan entschieden, zumal man meist mit Leuten, die man mag, ins Restaurant geht. Wie ist denn das, wenn ich viele Freunde aus anderen Ländern habe? Kann auch zu Chaos führen?
Ja, aber die finden das zuweilen auch angenehm spießig, wenn wir so getrennt essen und getrennt bezahlen. Das sind natürlich kulturelle Unterschiede, die dann in Geltung kommen, nicht nur beim Bezahlen, sondern vorher beim Essen auch schon. Also ich kenne das auch noch aus Urlauben in Italien, wo man so gemeinsam aß von einer großen Platte. Und dann trennt man natürlich nicht mehr, wer wie viel Gramm von den Antipasti genommen hat. Und das ist auch gut so. Man ist mit diesen Fragen zurückgeworfen auf den eigenen kulturellen Hintergrund und irgendwie ja auch auf das eigene Gewissen. Was finde ich adäquat? Was finde ich angemessen? Wie kann man das regeln? Und auch da lohnt, glaube ich, die Kommunikation. Also das würde unangenehm auffallen, wenn man jetzt in diesen Ländern hingehen würde und sagen würde, jetzt lass uns mal auf Heller und Pfennig ausrechnen, wer hier was gegessen hat und wer wie viel zu bezahlen hat.
Ich bin ja so ein Unsympath, ne? Und bei mir ist es so, ich trinke keinen Alkohol. Und wenn ich abends mit vielen Freunden in der Kneipe bin, dann habe ich mein eines Wasser getrunken oder meine eine Cola. Und am Ende haben andere halt eben 5 oder 6 Bier oder 15 Kölsch getrunken.
Ja.
Auf dem Rückweg von der Toilette bezahle ich dann einfach meine eine Cola und sage, ich habe schon bezahlt, wenn es dann ans Bezahlen geht. Ist das okay?
Finden die Freunde das okay?
Och, bisher hat niemand was gesagt.
Ja, man kann das ja wie gesagt auch ansprechen und sagen, hier, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber weil ihr alle die teureren Getränke trinkt, ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ich nur mein Wasser bezahle. Und dann ist es vielleicht schon ein bisschen anständiger oder besser verhandelt, als wenn man es hinter dem Rücken der anderen einfach macht. Das ist so ein Anlass. Da fragen sich die anderen dann auch, warum macht er das so? Muss das so sein? Geht das nicht auch anders?
Weil er so unsympathisch ist eben. Und wir haben,
weil er nicht Trinker ist, das ist ja sympathisch.
Wir haben diese App Equitable schon vorgestellt, hier eben in Dera, die wissen. Da wird nochmal mit anderen Dingen gemessen, also Geschlecht und Hautfarbe zum Beispiel. Was sagst du dazu? Ist das gerecht? Man könnte ja noch so Sachen wie Gehalt und Bildungsbackground mit reinnehmen.
Ja, also ich sehe das kritisch. Ne? Es ist schwierig. Man kann es natürlich bis ins Kleinste differenzieren und hoffen, der Fairness näher zu kommen. Je mehr man differenziert, desto mehr merkt man auch, an die Fairness kommt man niemals heran. Und diese Unterscheidungskriterien heißen immer auch, ich verdiene so und so viel, du nicht. Ich bin von dieser Hautfarbe, du nicht. Also das sind Aussagen, die man damit macht, die ich kritisch sehen würde. Denn wenn ich ehrlich bin, wünsche ich mir eine Welt, wo die sozialen Beziehungen so sind, dass man diese App nicht braucht. Letztlich kommt man mit dem rein ökonomischen, so viele Faktoren man auch dazu nimmt, nicht zu einem Fairnessgedanken, der Freundschaften gerecht wird.
Die Kölner Philosophin Rita Molsberger.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Knapp 2,8 Millionen Studentinnen und Studenten gibt es zurzeit in Deutschland und 50.000 von denen haben ein Problem, beziehungsweise sie hatten eins, denn 50.000 Studis haben kein Abitur. Dass sie es trotzdem an die Uni oder an die Fachhochschule geschafft haben, das macht sie zu etwas Besonderem. Und dass es mittlerweile schon so viele sind, ist ein neuer Rekord. Die Zahl der Studis ohne Abi war in Deutschland noch nie so hoch. Hier ist D-Radio Wissen am Donnerstag. In Konstanz, da studiert Dimitri Kuhn an der Fachhochschule und zwar Maschinenbau. Und Dimitri, du hast kein Abi, warst nie auf einem Gymnasium, bist mit dem Hauptschulabschluss von der Schule gegangen. Wie hat das trotzdem geklappt, dass du mittlerweile trotzdem studierst?
Hallo und guten Abend erstmal von mir.
Abend.
Das hat so funktioniert, dass ich meinen Hauptschulabschluss ganz normal beendet habe, auch nicht mit einem überdurchschnittlich guten Abschluss. Und habe dann nach meinem Hauptschulabschluss eine Ausbildung begonnen zum Feinwerkmechaniker im Metallbereich und habe dann während meiner Ausbildung bemerkt, dass mir das relativ viel Spaß macht, wurde da auch gut gefördert und habe dann während meiner Ausbildung beschlossen, ich möchte die Ausbildung verkürzen, habe diese dann verkürzt um ein halbes Jahr und habe dann nach meiner Ausbildung mehrere Jahre in der Industrie verbracht und habe da bis zum Jahr 2009, bis die Krise begonnen hat, für einen großen Automobilzulieferer gearbeitet. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, war da auch ziemlich gut in meinem Fachbereich und wurde dann aber 2009 durch die Krise, musste ich mich da umstrukturieren und habe mich dazu entschieden, die Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker zu machen. Habe also die Technikerschule besucht, 2 Jahre lang in Vollzeit. Habe da wieder festgestellt, dass es mir sehr viel Spaß macht und dass ich da gerne mehr machen würde in dem Bereich. Habe dann kurz vor Ende der Technikerzeit beschlossen, nochmal das Studium anzufangen, wenn sich die Möglichkeit für mich nochmal ergibt.
Mhm.
Und habe dann nach der Technikerschule ein Jahr als Konstrukteur gearbeitet in einem Konstruktionsbüro und habe dann zur nächsten Möglichkeit die Chance ergriffen, an die Fachhochschule in Konstanz mich da einzuschreiben und das Studium als Maschinenbau zu beginnen.
Das ist mal ein Werdegang. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 31 geworden.
Und wie hat die FH überprüft, ob du die Voraussetzungen mitbringst für ein Studium? Was musstest du nachweisen? All das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, klar. Aber und dann klappt das so einfach mit dem Studium?
Ja, durch die Technikerschule hatte ich dann die Fachhochschulreife, habe dann da das Zeugnis vorlegen dürfen, hatte mich dann in Baden-Württemberg auch in mehreren Fachhochschulen beworben, war mir natürlich vorerst auch nicht sicher, ob ich da überhaupt eine Zusage bekomme und wie da meine Chancen stehen.
Mhm.
Hatte aber genug Zusagen, dass ich mir sogar die Fachhochschule aussuchen konnte hier in Konstanz, die mir am besten gefallen hat und bin so nach Konstanz gekommen.
Wie war denn die erste Zeit für dich an der Fachhochschule? Gab es irgendwas, das dich besonders irritiert hat?
Irritiert würde ich jetzt so nicht sagen. Der Altersunterschied natürlich war diesmal größer. Während der Technikerschule waren alle ungefähr im selben Alter, sage ich mal. Wir hatten schon eine Ausbildung hinter sich und etwas Berufserfahrung. Im Studium war der Altersunterschied dann doch etwas größer zwischen mir und den meisten meiner Studienkollegen, aber es hat einwandfrei funktioniert.
Hast du irgendwann mal an deinem Weg gezweifelt?
Nein, das noch nicht. Wobei ich natürlich nicht wusste, ob ich das Studium auch schaffe, da ich ja von der Hauptschule komme und natürlich gespannt war, wie viel ich mich da nochmal reinknien muss und ob ich es überhaupt schaffe.
Und wenn du jetzt anderen Studenten sagst, dass du kein Abitur hast, wie reagieren die?
Unterschiedlich. Die einen positiv und überrascht, sage ich mal, wenn sie dann vor allem auch hören, dass ich von der Hauptschule komme, aber trotzdem mein Bachelorstudium schon beinahe fertig habe. Und für die anderen ist es schon ganz normal, da der eine oder andere schon jemand kennt, der natürlich denselben Werdegang hat wie ich.
Du sagst es gerade, ne? Du bist jetzt im 7. Semester, das heißt im Sommer bist du aller Voraussicht nach fertig mit dem Bachelor, da drücken wir natürlich die Daumen. Was sind denn deine Pläne für danach? Wirst du noch Pilot oder noch ein komplett anderes Studium?
Das wahrscheinlich nicht mehr. Ich möchte aber mein Studium nochmal ergänzen um einen Masterstudiengang im Bereich der Mechatronik, um da einfach nochmal einen besseren Blick für ein Gesamtsystem zu bekommen, auch im Maschinenbaubereich, und hoffe, dass das klappt.
Mensch, andere Hauptschulabgänger arbeiten, nachdem sie 14, 15 sind und dann wahrscheinlich bis 65 oder wahrscheinlich dann irgendwann bis 70, und du bist jetzt noch Mitte 30 dann, wenn du fertig bist mit deiner Ausbildung, fängst dann an zu arbeiten oder arbeitest dann weiter?
Genau, ich arbeite dann weiter. Ich habe ja schon ein bisschen Berufserfahrung, so. Ja, habe aber natürlich dann ein bisschen das Studentenleben nochmal genießen dürfen.
Dir sei es gegönnt. Dimitri Kuhn, Maschinenbaustudent ohne Abi an der Fachhochschule Konstanz in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Mir passiert das ja ständig, ne? Ich gehe auf meinen Lieblingsblog, Engadget, und es dauert vermutlich 1,5 Sekunden, bis die Seite geladen ist. Und trotzdem klicke ich in dieser Zeit rüber auf mein E-Mail-Programm oder auf irgendeine Social-Media-Seite. In diesen 1,5 Sekunden, das ist doch krank. Da geht es wirklich nur um Sekunden. Ich habe eine 100-Mbit-Leitung. Und um dieses Thema müssen sich vor allem Leute kümmern, die was verkaufen wollen im Netz. An uns alle. Verena von Keitz, wie hängt das mit unserer Ungeduld zusammen?
Also, ist ja eigentlich ganz klar. Wenn du was verkaufen willst online, dann musst du einfach deine Kunden anlocken. Und du musst dabei mit einrechnen, dass die Kunden weg sind, wenn die Seite länger braucht als 3 Sekunden, um sich aufzubauen.
3 Sekunden?
Ja, 3 Sekunden, da gibt es so Zahlen, also irgendwann vor ein paar Jahren war es wohl mal 7 Sekunden, aber es wird immer kürzer, diese Zeit. Und andersherum heißt es auch, mit jeder Sekunde, die du als Anbieter schneller bist, kannst du deine Umsätze steigern. Mhm. Das sagt auf jeden Fall die App True Conversion, die analysiert, wie Verkäufe im Netz zustande kommen, und hat es auch mal genau ausgerechnet, ein paar konkrete Beispiele genannt. Und da zeigt sich zum Beispiel, Amazon sagt, 1 Millisekunde längere Ladezeit führt zu 1% Verlust bei den Einnahmen. Ne? Also heißt 1 Millisekunde, in einer Sekunde sind es dann schon 10%.
Unfassbar.
Und die Obama Fundraising Campaign, das fand ich irgendwie eine sehr schöne Info, hat die Spendeneinnahmen um 14% erhöhen können, indem die Seite nicht mehr 5 Sekunden brauchte, sondern nur noch 2 Sekunden brauchte zum Laden.
Ich kann das aber auch gut verstehen, wenn ich zum Beispiel per Google oder per Bing suche, einkaufe, ja, und eine Seite anklicke, die das Produkt hat, das ich suche, und diese Seite lässt sich zu viel Zeit, dann gehe ich woanders hin, dann
kriege ich eine andere Seite. Geht mir total, ich werde dann sogar richtig sauer. Ja. Und es scheint so, dass zumindest bei Online-Shopping-Seiten sich da was ändern könnte. Also da haben wir wirklich mal Einfluss, ne, als Kunden mit unserer schlechten Laune. Denn natürlich sind die daran interessiert, uns als potenzielle Kunden zu halten und fangen dann vielleicht auch mal an, wirklich was zu verbessern und schneller zu werden, weil das Ganze auch noch aus einem anderen Grund wichtig ist für die Anbieter von Seiten, dass sie schnell sind. Und da geht es jetzt nicht mal nur um Online-Shopping.
Oh, und zwar?
Also, dass deine Seite überhaupt auffindbar wird. Wenn wir darüber sprechen, dass du abspringst, weil die Seite zu lange lädt, dann hast du sie ja zumindest schon mal im Blick gehabt. Ne?
Ja,
also du weißt von ihrer Existenz, aber wenn eine Seite zu lange braucht, um zu laden, dann wird es auch vom Googlebot registriert, also diesem Programm, das die ganze Zeit durch das Netz wühlt nach Inhalten und diese Inhalte dann auch der Google-Suchmaschine zuführt, die URLs. Das sagt zumindest ein Mitarbeiter von Google aus der Schweiz, John Müller. der nennt 2 Sekunden Ladezeit als kritische Grenze, wo dann auch der Googlebot irgendwie skeptisch wird und seltener kommt. Und das kann auch zur Folge haben, dass die Seite bei der Google-Suche weiter hinten gerankt wird. Und wie wir alle wissen, damit wird sie von vielen dann gar nicht mehr gefunden.
Genau, wer klickt schon auf die 2. Seite bei Google-Suche oder auf die 3. oder auf die 300.
Nur wenn es dringend ist.
Absolut. Lange Ladezeiten bei Seiten, die machen uns sauer, haben auch Konsequenzen für die Anbieter von Seiten. Insofern besteht Hoffnung, dass alle dranbleiben beim Thema und alles tun, damit die Seiten schneller werden und wir weniger lang warten müssen. Also statt 2 Sekunden nur noch 1. Puh.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Bei den deutschen Sicherheitsbehörden spricht man von einem Volltreffer. Bisher hatte das BKA nur wenige Fragebögen über IS-Kämpfer und jetzt erhofft man sich Zugriff auf die gesamte Liste mit angeblich 22.000 Namen, die dem Sender Sky News vorliegen soll. Das BKA war beauftragt worden, die Liste zu besorgen, nachdem klar war, dass die Dokumente echt sind. ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg, Daten von 22.000 Dschihadisten der Terrormiliz Islamischer Staat. Wie ist Sky News an diese Dokumente gekommen?
Ja, die wurden dem Sender angeboten von einer Person namens Abu Hamed, so behauptet der Sender zumindest. Dabei handelt es sich offenbar um jemanden, der früher selbst beim IS war und sich mittlerweile enttäuscht abgewandt hat von der Terrororganisation. Dabei offenbar in der Lage war, diesen Datensatz zu stehlen. Und nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist dieser Datensatz verschiedenen Interessenten angeboten worden, sowohl Geheimdiensten als auch Medien. Die Person hat offenbar versucht, das zu Geld zu machen, was auch erklärt, warum Teile dieses Datensatzes, die eben auch als Stichprobe verkauft wurden, um die Echtheit zu überprüfen, an verschiedensten Stellen mittlerweile aufgetaucht sind. Und offenbar war Sky News die Stelle, die bereit war, das Geld in die Hand zu nehmen und den gesamten Datensatz zu kaufen.
Weiß man, wie viel das wert war? Also wie viel die bezahlt haben?
Nein, bisher ist doch noch nicht die Rede davon gewesen, dass Geld dafür bezahlt werden musste. Ich kann es mir doch nicht anders erklären, da auch Sicherheitsdiensten diese Daten angeboten worden sind und das gegen Geld.
Welche Informationen stecken denn in diesen Dokumenten? Man weiß ja, dass sie sich oft andere Namen geben, die Kämpfer.
Was man noch nicht genau sagen kann, ist, ob es sich tatsächlich um Informationen über 22.000 Einzelpersonen handelt. Nach allem, was bisher aus Großbritannien zu hören ist, hat eine erste Sichtung ergeben, dass eine ganze Menge Doppelungen darunter sind. Die Rede ist davon, dass es möglicherweise am Ende nur 1.700 Personen sind, die tatsächlich dann vorkommen in diesem Datensatz. Aber das muss man jetzt erstmal abwarten. Grundsätzlich ist es aber so, dass es sich offenbar um Fragebögen handelt, die IS-Kämpfer bei ihrer Einreise in das IS-Gebiet ausfüllen müssen, Angaben zu ihrer Person machen müssen und das sehr umfangreich, 23 Fragen mit ihrem Klarnamen, ihrem Kampfnamen, aber auch dem Geburtsnamen der Mutter, der Blutgruppe, sodass das natürlich für die Behörden absolut aufschlussreich ist, vor allem wenn es darum geht, den Nachweis zu erbringen, dass jemand tatsächlich beim IS gewesen ist.
Ist denn bekannt, ob sogenannte Märtyrer gelistet sind, die vielleicht sogar hier in Deutschland auf ihren letzten Einsatz warten?
Ja, es gibt definitiv Deutsche, die bei diesen Fragebögen vorkommen. Ob es eben auch Selbstmordattentäter waren aus Deutschland, das müssen die Untersuchungen jetzt ergeben. Es ist aber so, dass man bisher davon ausgeht, dass diese Dokumente definitiv echt sind und dass es dementsprechend auch von großem Wert ist, auch für die deutschen Behörden. Nicht zuletzt, weil man natürlich auch Querverbindungen ziehen kann zwischen den einzelnen IS-Kämpfern, beispielsweise eben darüber, dass Bürgen benannt wurden.
Angeblich soll der Informant ja auch berichten, dass der IS seinen Hauptsitz aus Syrien verlegen will. Welche Informationen gibt es darüber?
Man muss ohnehin immer etwas vorsichtig sein mit der angeblichen IS-Hauptstadt Raqqa sowie auch der Frage, ob die Tatsache, dass diese Dokumente jetzt gestohlen werden konnten, ob das letztlich schon was darüber aussagt, dass der IS innerlich vom Zerfall begriffen ist. Da sind die Sicherheitsbehörden nach meinen Informationen sehr, sehr zurückhaltend noch. Genauso wie die Frage, ob es jetzt darum geht, den Hauptsitz irgendwie woanders hin zu verlagern. Das nun wirklich stimmt, ist, glaube ich, noch sehr schwer zu beurteilen.
Gibt es Reaktionen von Sicherheitsbehörden, auch international?
Ja, bisher sehr zurückhaltend. Vor allem die deutschen Sicherheitsbehörden sind noch zurückhaltend. Man geht davon aus, dass diese Dokumente echt sind. Der normale Weg wird jetzt sicherlich sein, dass man die britischen Behörden bittet, eine Kopie davon zu bekommen, um sie auswerten zu können, ob deutsche Personen darunter sind. Dann geht es natürlich auch darum, diese Namen ins Schengen-Informationssystem einzuspeisen und auf diese Weise eben auch eine zusätzliche Möglichkeit zu haben, mutmaßliche IS-Kämpfer dann eben auch festnehmen zu können, wenn sie nach Europa einreisen, auf welche Weise auch immer.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die werden mich schon noch überzeugen, hoffe ich. Heute ist Weltnierentag und der interessiert mich nicht so richtig, weil Nieren? Ja, die hat man, ne? Aber was die so machen, I don't know and I don't care. Aber die Kollegen sagen, da gibt es viel Spannendes zu erzählen zum Weltnierentag. Gleich hier bei uns. Es ist 19.33 Uhr.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Der Klimawandel beeinflusst nicht nur das Wetter und den Meeresspiegel, sondern er wird auch unsere Frühstücksbrötchen verändern. Das glauben Wissenschaftler der Uni Hohenheim. Sie haben untersucht, wie sich das Klima in ein paar Jahrzehnten auf unseren Weizen auswirken wird. Dafür haben sie zum einen zwei Weizensorten in Klimakammern angebaut und dabei die Temperaturen und den CO2-Gehalt in der Luft simuliert, wie sie für 2050 vorhergesagt werden. Zum anderen haben sie auch Weizen auf Feldern ausgesät, dessen Pflanzen mit zusätzlichem CO2 angepustet wurden. Unter diesen neuen Bedingungen verändert sich die Qualität des Weizens deutlich. Das Korn enthält zum Beispiel weniger Protein und Gluten, sodass man mit dem Mehl schlechter backen kann. Vor allem aber sinkt der Nährstoffgehalt, zum Beispiel von Calcium, Eisen, Magnesium und Zink. Die Forscher sagen, dass sich deshalb wohl nicht nur Bäcker auf Veränderungen einstellen müssen, sondern dass das auch unsere Ernährung beeinflussen wird.
Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere sind extreme Ausnahmen. Zwischen dem Boxstar und der Schauspielerin liegen 45 Zentimeter. Er ist knapp 2 Meter groß, sie gut 1,50 Meter. Dass die beiden trotzdem ein Paar sind, kann nach Ansicht britischer Forscher unter anderem daran liegen, dass ihre Gene sonderbar ticken. Denn normalerweise sorgt unser Genpool dafür, dass wir uns einen Partner aussuchen, der in etwa unserer eigenen Körpergröße entspricht. Diesen Schluss ziehen die Wissenschaftler im Fachblatt Genome Biology. Sie haben das Erbgut von 13.000 Paaren analysiert und herausgefunden, dass ein Großteil der genetischen Merkmale unserer eigenen Körpergröße darüber entscheidet, wen wir größenmäßig attraktiv finden und mit wem wir zusammen sind. Die Forscher haben anschließend die Umkehrprobe gemacht. Sie untersuchten das Genmaterial von weiteren 15.000 Leuten und haben versucht, daraus vorherzusagen, wie groß deren Partner sind. Die Trefferquote lag bei 64% und damit deutlich über 50-50.
1000 Kilometer reisen und keine Pause einlegen, das ist schon für uns anstrengend. Umso beachtlicher erscheint da die Leistung des Rubinkehl-Kolibris. Wissenschaftler der University of Southern Mississippi haben sein Flugverhalten untersucht und herausgefunden, dass er über 2000 Kilometer weit fliegen kann ohne Pause. Möglich ist das, weil seine Flügelspannweite von 12 Zentimetern in einem sehr guten Verhältnis zu seinem Gewicht steht. Das beträgt nämlich gerade mal 3 Gramm. Die Rubinkehl-Kolibris nutzen diese Fähigkeit, wenn sie von ihren Brutplätzen in Nordamerika in ihre Winterquartiere fliegen. Die liegen in Mittelamerika und der Karibik. Bei der Reise überqueren sie den Golf von Mexiko und müssen über 1000 Kilometer am Stück fliegen, ohne landen zu können. Für die Studie haben die Forscher die Kolibris vermessen und knapp 3000 von ihnen farblich markiert und mit Funksendern ausgestattet.
Die Radio Wissen.
Wenn ich auf eine einsame Insel müsste und ihr mich fragen würdet, was würdest du für ein Organ mitnehmen auf eine einsame Insel? Ein Herz oder eine Niere? Dann würde ich mein Herz nehmen. Das merke ich, wie es schlägt, ja? Das fühle ich. Und die Nieren, ganz ehrlich, sind mir irgendwie egal. Über die habe ich noch nicht nachgedacht. Die, Achtung, die funktionieren einfach bei mir. Aber heute ist Weltnierentag. Da komme scheinbar auch ich an diesem Thema nicht vorbei. Verena von Keitz aus der Redaktion. Sag mir einen Grund, warum ich die Nieren, die einfach funktionieren, spannend finden sollte.
Ich glaube, ich kann dir einen sagen, der dir gefallen würde. Okay. Nieren sind somit das teuerste Organ in unserem Körper.
Oh, ich als Alter.
Ich nenne mal eine Zahl. 92.450 Euro können die wert sein. Ja. Das Herz liegt nur bei 57.000 Euro.
Woher kommen diese Zahlen?
Das ist natürlich nicht ganz ernst zu nehmen, aber vor ein paar Jahren hat eine italienische Zeitung mal bei Versicherungsexperten nachgefragt, welches Kapital dann denn man aus seinem eigenen Körper so schlagen könnte. Mhm. Und die haben das berechnet, unter anderem mit Zahlen, was auf dem Schwarzmarkt so gezahlt wird für Nieren. Denn klar, Organhandel ist weltweit verboten, wissen wir. Aber wir wissen auch alle, dass es trotzdem gemacht wird und da auch zum Teil eine ziemliche Mafia hintersteckt. Der Dokumentarfilmer Peter Scharf, der hat sich auch mit dem Thema beschäftigt und der hat für seinen Film Was bin ich wert? Ähnliche Frage, etwas andere Zahlen ermittelt. Wenn du nämlich selber deine Nieren anbietest auf dem illegalen Markt, dann wirst du wahrscheinlich in der Regel mit sehr wenig Geld abgespeist, also nur wenigen 1000 Euro, wenn überhaupt du irgendwie was bekommst. Wohingegen, wenn du eine kaufen willst, dann musst du tatsächlich eine Summe zwischen 60.000 und 150.000 Euro hinlegen.
Das zeigt, die Dinger sind sehr begehrt. Dann sag mir doch, was machen die denn alles so im Körper?
Also sie sorgen dafür, und das muss man jetzt echt mal so krass sagen, dass du nicht in deinem eigenen Dreck verreckst. Denn die Nieren, die machen unser Blut sauber. Kurzer Ausflug jetzt in den Stoffwechsel. Wenn wir essen, ne, da baut unser Körper Nährstoffe ab und um, ne, ist die ganze Zeit in Bewegung. Und dabei entsteht auch viel so Kram, den wir gar nicht mehr brauchen. Irgendwie so Stoffwechselmüll. Und dieser Stoffwechselmüll, der muss einfach raus aus unserem Körper, raus aus unserem Blut. Und deswegen wird unser Blut jeden Tag 160 bis 180 Mal durch die Nieren geschleust. Also wenn ich jetzt mal sage, du hast 7 Liter Blut in deinem Körper oder 6, dann geht das Ganze 160 bis 180 Mal durch. Ja, und dann bist du schnell bei einer ziemlichen Menge. Dabei werden die gesunden roten Blutkörperchen nicht mit da in die Niere gespült, die bleiben außen vor. Aber die Flüssigkeit und auch viele andere Stoffe, wie kaputte rote Blutkörperchen, die übrigens gelb sind.
Also Pipi.
Ja, genau. Daher kommt auch die Farbe vom Urin. Mhm. Das alles geht durch die Nieren durch, wird durchgefiltert, dann wieder ein großer Teil der Flüssigkeit zusammen mit Nährstoffen, die man noch gebrauchen kann, mit Salzen und so weiter, wieder ins Blut zurückgegeben. Und dann nur ein ganz kleiner Teil davon läuft dann letztlich mit den Giftstoffen, mit den Stoffen, die wir nicht mehr brauchen, in die Blase und wird ausgepinkelt. Das sind pro Tag dann im Durchschnitt nur noch 1,5 Liter.
Wie groß sind die Nieren ungefähr, wenn ich jetzt so meine Hand nehme, so groß wie die Handfläche?
Ich würde mal sagen, also die sind ein bisschen kleiner, als wenn du zwei deiner Fäuste aufeinander stellst. Ne?
Ja.
Also so, man sagt so zwischen 10 und 12 Zentimeter hoch sind die. Zwischen 120 und 100, 200 Gramm schwer, sehen wirklich aus wie große Kidneybohnen. Ne? Deswegen heißen natürlich Kidneybohnen auch so. Rotbräunlich. Sie sitzen im Brustkorb bei den unteren Rippen, so ein bisschen nach hinten zum Rücken hin. Und die rechte Niere ist übrigens ein bisschen kleiner und sitzt ein bisschen tiefer, weil darüber die fette Leber hängt und da nicht genug Platz ist. So, und wenn die Nieren nicht mehr arbeiten, dann hast du wirklich ein Problem. Auch weil die Nieren eben nicht nur für die Entgiftung zuständig sind, was ja schon eine wichtige große Aufgabe ist, sondern weil sie auch eine wichtige Fabrik für Botenstoffe im Körper sind.
Welche sind das?
Das ist zum Beispiel Adrenalin, kennst du, ne?
Ja.
Stresshormon, das du ausschüttest, wenn, ich sag mal, der Tiger vor dir steht oder der Chef mit dem roten Kopf. Dann gibt es noch andere Hormone wie Cortisol, die von den Nieren ausgeschüttet werden. Das passt ganz gut dazu, dieser Zusammenhang mit Stresshormonen, dass die Niere zum Beispiel in der traditionellen chinesischen Medizin für Angst und Schrecken steht. Und sie ist auch die körpereigene Dopingzentrale. Sie schüttet nämlich bei Bedarf EPO aus. Hast du vielleicht schon mal gehört? Erythropoetin.
Kann man auch spritzen als Doping.
Ja, genau. Ein Hormon, das die Bildung von roten Blutkörperchen anregt und was sich Sportler dann eben von außen gerne mal zuführen.
Also tatsächlich ziemlich unbezahlbar, die Niere.
Ja, kann man tatsächlich so sagen. Eigentlich kannst du die nur geschenkt kriegen. Wie zum Beispiel, da gibt es ja viele Beispiele, aber Niki Lauda ist ein besonderes, der österreichische Rennfahrer. Der hat ja nur 1,5 Ohren nach einem großen Unfall, aber er hat 4 Nieren, weil er irgendwann auch als Folge des Unfalls und Medikamente Niereninsuffizienz bekommen hat. Und erst hat er eine Niere von seinem Bruder gespendet bekommen und später, als sie dann auch nicht mehr richtig tat, eine von seiner Frau.
Heute ist Weltnierentag. Dankeschön, Verena. Und man soll immer viel trinken, ne? Sonst tun die Nieren auch mal weh.
Ja, genau, ja. Dann werden die schön durchgespült und schön viel Pipi machen. Alles prima.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Zansu, so heißt ein neues Aufklärungs-Webportal über Sex, über unseren Körper, über Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten. Zansu ist schön anschaulich bebildert und Zansu gibt es in 13 Sprachen. Bestimmt können wir da auch noch was lernen, aber in erster Linie richtet sich das Portal an Migrantinnen und Migranten. Ausgedacht hat sich das Ganze die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammen mit den Belgiern. Dort arbeitet Dr. Christine Winkelmann. Warum haben Sie dieses Portal ins Leben gerufen?
Die BZGA, die ist seit fast 10 Jahren WHO-Kollaborationszentrum, also arbeitet mit der Weltgesundheitsorganisation im Bereich sexuelle Gesundheit zusammen. Wir sind da Mitglied einer Expertengruppe und in dieser Gruppe ist auch die belgische Organisation Sensoa vertreten. In diesen beiden Ländern zeigte sich schon vor einigen Jahren der Bedarf an Aufklärungsmaterialien für Menschen, die noch nicht so lange in Deutschland bzw. in Belgien leben. Und dieser Bedarf wurde dann durch Interviews mit Expertinnen und Experten in Deutschland und Belgien bestätigt. Man hat entschieden, dass man gemeinsam diese Website entwickelt, um Synergieeffekte nutzen zu können. Und mit diesem multilingualen Webportal Sansu, das Informationen anbietet zu verschiedenen Themen im Bereich der sexuellen Gesundheit, wollten wir vor allen Dingen eine Arbeitshilfe für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen bereitstellen, nämlich Menschen, die mit Migranten und Migrantinnen arbeiten, die noch nicht so lange in Deutschland leben und zum Beispiel noch nicht gut Deutsch sprechen oder die vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich Körperwissen, Schwangerschaft, Sexualität vielleicht nicht die umfangreichen Kenntnisse haben. Kenntnisse haben. Und dieser Bedarf, der ist uns sehr stark von den Multiplikatoren auch geäußert worden.
Die Multiplikatoren, wie Sie sie nennen, die kennen das Portal, klar. Erreichen Sie die Flüchtlinge, die Migranten auch direkt über, ich sag mal, Zettel, die in Flüchtlingsheimen ausgelegt werden oder so, dass dort auch Sansu bekannt wird?
Letzteres nein. Also wir haben die Website vor 2 Wochen der Öffentlichkeit vorgestellt im Rahmen einer großen Fachkonferenz in Berlin. Und dort waren verschiedene Experten, Expertinnen vertreten, also Menschen, die für uns als Multiplikatoren arbeiten. Das sind beispielsweise die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, die Beratungsstellen im Bereich HIV und sexuell übertragbare Infektionen und so weiter und so fort. Aber auch Ärzte, Ärztinnen viel, Gynäkologen, Gynäkologinnen. Diese Menschen waren auf der Konferenz vertreten und waren sehr, sehr angetan, haben ihre Unterstützung signalisiert, verbreiten jetzt natürlich auch weiter, dass mit Sansu eine exzellente Arbeitshilfe existiert, die sie in ihrem täglichen Beratungs- oder auch Behandlungsgeschäft gut verwenden können.
So ein Portal, das baut man ja nicht von jetzt auf gleich auf. Wurde das schon gestartet oder in Auftrag gegeben, bevor die aktuelle Flüchtlingssituation gestartet ist?
Ja, in der Tat. Wir haben bereits in 2012 mit den ersten Überlegungen dazu angefangen. Die Entwicklung hat dann 3 Jahre gedauert. Zu dem Zeitpunkt hatten wir Migranten im Blick, die aus verschiedenen Gründen erst kurz in Deutschland leben, die Sprache nicht so gut sprechen und vielleicht auch nicht das umfangreiche Wissen in dem Bereich Körper und so weiter haben. Wir hatten zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen gedacht, beispielsweise an Heiratsmigrantinnen, an EU-Binnenmigranten und Migrantinnen und natürlich auch an Asylbewerbende.
Sie haben es gerade schon erwähnt, die Seite ist in Zusammenarbeit mit Belgien erstellt worden, ist auch in Belgien zuerst gestartet. Wie ist die Erfahrung unserer europäischen Nachbarn?
Die Erfahrung ist sehr gut. Ich habe noch vor kurzem mit unserem belgischen Kooperationspartner telefoniert, der mir nochmal versichert hat, wie gut die Seite angenommen wurde. Sie läuft dort seit November und die Seite in Belgien hat die volle Unterstützung verschiedener Ministerien. Die sagen, dass das ein sehr, sehr wertvoller Baustein ist, der auch in Integrationskursen für Migranten, Migrantinnen Verwendung findet.
Christine Winkelmann von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu Sansu, einem Aufklärungswebportal für Migrantinnen und Migranten. Und das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz am Donnerstag. Am Mikrofon Ralf Günther. Bye bye.
D-Radio Wissen Redaktionskonferenz.